Wir hatten das letzte Mal gesprochen über wahre Prophetien aus verschiedenen Quellen oder durch verschiedene Kanäle, Fragezeichen, Ausrufezeichen, haben über Prophetie einiges gehört, auch einiges, was so vielleicht nicht auf der Hauptlinie liegt. Und ich hatte da schon angedeutet, dass ich was mit habe, was ich vielleicht nochmal bringe, aber unsere Gespräche sind dann in eine andere Richtung gegangen, sodass ich es nicht mehr gebracht habe. Jemand hat angerufen, sich erkundigt und damals am Telefon besprochen. Ich fange mal damit an. Es gab im August eine Gebetskonferenz in Berlin mit, ich glaube, 4000 Betern, vorwiegend aus Afrika, wenn ich richtig das noch weiß. Und da ist jemand aufgetreten mit einem prophetischen Impuls am 15.8., ein ordinierter Prophet aus den USA, war mir neu, dass es ordinierte Propheten gibt, aber okay. Und er beschreibt darin eine Vision, die er in Berlin, also im Zusammenhang der Konferenz, empfangen hat. Und er sah dort drin, hatte eine Vision und sah einen weißen Mann mit Brille und den Namen Walter. Er konnte damit nichts anfangen, der hätte einmal in Berlin gelebt. Er erfuhr dann noch den Nachnamen Ulbricht. Der Amerikaner kannte den natürlich nicht. Wir wissen, wer es ist. Und ihm wurde mitgeteilt, der Geist dieses Mannes arbeitet immer noch. Und das ist ein hartnäckiger Geist der Spaltung. Und deshalb sollte am 24. September jetzt gebetet und gefastet werden. Denn der Feind will einen Geist der Gefangenschaft gegen die Gemeinden senden und einen Lockdown über die Gemeinde bringen. Er will die Geschichte wiederholen. Er will Spaltungen aufstehen lassen. Die komische Ausdrucksweise ist nicht von mir, die habe ich abgeschrieben. Die komplette Spaltung des Landes hervorbringen. Die kulturelle Geschichte und das Erbe des Landes zerstören. Die Kirchengeschichte komplett auslöschen, sowie christliche Events und Bewegungen. Er will die Menschenrechte und die Bibel einschränken, Christen verfolgen, Freiheit wegnehmen. Er redet bis hin zu KZs, die kommen würden. Und er sagt, am 24.09. wird eine Veränderung in der Atmosphäre spürbar sein. Und es wurde vorher schon etwas in der Woche ab 15. September beginnen und in den Nachrichten zu lesen sein. Man wird versuchen, einen neuen Lockdown zu bringen wegen eines Virus aus Afrika. Und dadurch, durch dieses Zeichen, werden wir wissen, dass Gott einen Propheten gesandt hat und wir im Gebet aufstehen sollen wie niemals zuvor. Denn von Deutschland soll Erweckung ausgehen und diese Generation soll das Kommen des Herrn vorbereiten. Wir werden eine höhere Dosis von der Herrlichkeit Gottes erfahren und eine höhere Dimension von der Kraft Gottes und die größere Dimension von Seelenernte. Soweit meine Zusammenfassung dieses Impulses, der durch ganz Deutschland dann ging und weitergegeben wurde. Handelt es sich dabei um eine echte und wahre oder um eine falsche Prophetie oder um eine Mischung aus beiden? Kann man ja mal fragen. Gewiss ist Spaltung ein Problem in unserem Land, ich denke, das trifft zu. Wer mit offenen Augen sehen und selbstständig denken kann, wird aus vielen Dingen schließen müssen, dass es um die Zukunft unseres Landes nicht rosig bestellt ist. Da geht vieles abwärts. Dafür werden Sündenböcke gesucht und propagandistisch aufgebaut. Das hat doch was mit der Spaltung schon zu tun, denke ich. Das sieht man. Und ganz gewiss ist Gebet und Fasten für unser Land gut, geboten und notwendig. Aber woran unterscheiden wir nun echte von falscher Prophetie? Ich habe dort sehr gelesen und dachte, ja, was ist das? Kommt an der einen Seite echt vor, auf der anderen Seite ist manches merkwürdig und wie geht man damit um? Und das treibt mich ja schon länger um und ich habe das Thema, woran sich Wahres und Falsches sortiert. Woran sich Wahres und Falsches sortiert, wahre und falsche Prophetien unter anderem. Also woran unterscheiden wir das? Zunächst schon einmal darin, ob getroffene Voraussagen eintreffen oder nicht. Und da kann man jetzt gucken, war ab der Woche vom 15. September was mit neuem Lockdown oder habt ihr nichts mitgekriegt? Ich habe nichts mitgekriegt erstmal. Und da sage ich zunächst mal, Gottes Geist irrt sich nicht. Aber es ist noch nicht alles. Auch so einfach ist es nicht. In der Bibel gibt es durchaus Beispiele dafür, dass Gott prophetisch angekündigte Katastrophen oder negative Ereignisse nicht eintreffen lässt, wenn auf den Ruf der Propheten mit Umkehr, Buße und Gebet reagiert wurde. Bekanntestes Beispiel Jona, dann wäre ein falscher Prophet gewesen. Ja, also so einfach können wir es uns jetzt an der Stelle auch nicht machen. Zunächst allgemein mal über Prophetie. Ich möchte gern festhalten, nach allem, was ich erkennen kann, gehören Propheten und Prophetien zum Volk Gottes, und zwar nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Bund. Auch wenn Prophetien im Neuen Bund, denke ich, eine andere Rolle spielen als im Alten Bund, so ist sie dennoch konstitutiv für eine lebendige Gemeinde nach Gottes Willen. Ich spare mir jetzt mal einen Durchgang durch die Bibel, aber wenn man bei der Apostelgeschichte der Pfingstpredigt anfängt, da sagt Petrus in seiner ersten Predigt, der Heilige Geist ist ein prophetischer Geist. Er zitiert nämlich, dass alle Weissagen werden, Träume haben und so weiter. Das ist ein wesentliches Kennzeichen, dass er prophetisch wirkt und Prophetien gibt. Und dann können wir jetzt durchgehen bis zur Offenbarung, wo siebenmal von diesem Zeugnis Jesu die Rede ist, dass die kennzeichnet, die gerettet werden, die die Überwindergemeinde Gottes sind, und da wird erklärt, dieses Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Da sind wir wieder bei dem in der Apostelgeschichte, der Geist Gottes ist ein prophetischer Geist, und da gibt es zumindest ein prophetisches Gespür, zeigt, wo wir sind, wo es lang geht, leitet uns auch aktuell. Und natürlich gibt es neben wahrer immer auch falsche Prophetie, das bleibt so. Das ist für die Gemeinde von Jesus zum Beispiel aus Matthäus 24 klar ersichtlich, wo Jesus sehr davor warnt, gerade in der letzten Zeit. Aber wer heute nur noch mit falschen Prophetien rechnet, diese Leute gibt es, dem sei gesagt, eine Fälschung hat nur Sinn, wenn es auch das Echte gibt. Also es gibt keine falschen 7-Euro-Scheine, weil es keine echten gibt. Und zweitens, das Echte war wohl auch schon im Alten Bund in der Minderzahl. Ich komme nochmal drauf. Und es wäre unlogisch, zur Zeit des Alten Testamentes echte Propheten anzuerkennen, wenn die Mehrzahl falsch war in dieser Zeit und heute nicht mehr. Um das nochmal näher zu beleuchten, es gibt eine Stelle in der Bibel, die wird zweimal wiederholt, da war das Verhältnis von wahrer zu Falschprophetie 1 zu 400. Ein wahrer Prophet gegen 400 Falsche, vor zwei Königen. Und im Prophetenbuch Jeremias, das wir jetzt gerade lesen, ist mindestens 45 Mal von falschen Propheten die Rede. Mindestens 45 Mal. Und Jeremia als echter Prophet war offensichtlich in der Minderheit. Der hatte es schwer gegen all die anderen. Ähnlich Hesekiel finden wir dort auch. Und wenn wir die Propheten mal bewusst aufmerksam durchlesen und daraufhin auch mal darauf mal achten, werden wir feststellen, dass die wahren Propheten eine Minderheit gegenüber den Falschpropheten waren. Die stehen bloß nicht alle hier drin, die Falschen, ist klar. Ne? Notiert sind ja die Echten, aber so zwischen den Zeilen merkt man das in den Auseinandersetzungen. Und auch wenn die falschen Propheten in der Mehrheit waren, ändert es nichts an der Notwendigkeit, am Vorhandensein und am Wert echter Prophetie. Aber das macht eben die Unterscheidung zwischen wahren und falschen umso dringender. Und da gibt es einerseits Gaben der Unterscheidungen der Geister, wo das jemand sofort merkt im Geist, wenn er etwas hört oder sieht, das ist von Gott oder nicht. Und das andere sind, dass es durchaus gewisse Prüfungskriterien gibt, die man anwenden kann und anwenden sollte. Und da schauen wir uns jetzt mal Jeremia 28 an. Ihr lest mal so ein bisschen mit, ob ich richtig lese. Das ist so ein richtiger Showdown, eine Auseinandersetzung zwischen einem wahren und einem falschen Propheten. Ich finde die hochinteressant. Ich lese das mal so abschnittsweise und kommentiere das ein bisschen, was mir da auffällt. Jeremia 28. In demselben Jahr, am Anfang der Herrschaft Zedekias, des Königs von Juda, im fünften Monat des vierten Jahres, sprach Hanania, der Sohn Assus, ein Prophet von Gibeon, zu mir im Hause des Herrn in Gegenwart der Priester und des ganzen Volkes. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen. Ehe 2 Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen. Auch Jechonja, den Sohn Jojakims, den König von Juda, samt allen Weggeführten aus Juda, die nach Babel gekommen sind, will ich wieder an diesen Ort bringen, spricht der Herr. Denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Das klingt echt, oder? Ein echtes Prophetenwort. Genauso wie es hier steht, sind Prophetenworte aufgebaut. Und von den Worten her, von der verwendeten Ausdrucksweise her, ist da überhaupt nichts anders als bei anderen biblischen Prophetien. Da ist kein Unterschied feststellbar. Hanania hat im Namen Gottes, im Namen des Herrn Jahwes wirklich geweissagt. Keinesfalls im Namen irgendwelcher falschen Götter oder Götzen oder sowas. Und er glaubte selbst, dass es das Wort Gottes war, was er sprach. Er war sich sicher, sehr sicher. Und es war zudem eine gute Prophetie, eine, die Hoffnung macht, die aufbaut. Das hörte und fühlte sich gut an. Da stellte sich innerer Frieden ein. Das baute auf und ermutigte. So soll es doch sein, oder? Jedenfalls sagt Paulus das später mal so. Alle Prophetie soll aufbauen, ermutigen und so weiter. Da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hanania in Gegenwart der Priester und des ganzen Volkes, die im Hause des Herrn standen, und sagte: Amen. Der Herr tue so. Der Herr bestätige dein Wort, das du geweissagt hast, dass er die Geräte aus dem Hause des Herrn von Babel wiederbringe an diesen Ort und alle Weggeführten. Ja, der geschichtliche Hintergrund war, dass es schon mal einen Einfall der Babylonier gab. Die haben Teil der Bevölkerung nach Babel abgeführt schon und haben Tempel ausgeraubt, den Teil, und sind wieder abgezogen. Und Jeremia sagte, der kommt nochmal und führt alle gefangen. Und der Hanania sagte, nee, es kommt zurück und alles wird gut. So. Wie reagiert Jeremia zunächst? Wie wir auch, zu so einer Prophetie kann man nur Amen sagen. Da kann man ja nur wünschen, dass die sich erfüllt. Und auch Jeremia geht zunächst so ran und sagt, Gott möge das bestätigen und erfüllen. Wenn es nach mir geht, wenn es nach meinen Vorstellungen und Wünschen geht und nach dem, was das ganze Volk will. Aber Jeremia ist noch nicht fertig. Er muss sagen, doch höre dies Wort, das ich vor deinen Ohren rede und vor den Ohren des ganzen Volks. Die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind von alters her, die haben gegen viele Länder und große Königreiche geweissagt, von Krieg, von Unheil und Pest. Wenn aber ein Prophet von Heil weissagt, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort erfüllt wird. Ein wichtiger Hinweis, der uns vielleicht nicht gefällt, aber die echten Propheten haben eher Negatives angekündigt. Sie haben nicht die Erwartungen und Hoffnungen der Menschen bestätigt, sondern deren Erwartungen und Hoffnungen zunichte gemacht. Vor allem haben sie das gegenwärtige Verhalten kritisiert und zur Umkehr gerufen. Das hat sich nicht gut angehört und nicht gut angefühlt. Das hat beunruhigt, den inneren Frieden geraubt. Das war ärgerlich, das stieß auf Ablehnung. Dazu hat niemand Amen gesagt. Kennzeichen von falschen Propheten ist laut Bibel, dass sie rufen Friede, Friede, aber da ist und kommt kein Friede. Kennzeichen von falschen Propheten ist, dass sie Frieden, Heil und Wohlstand ankündigen, also Positives. Falsche Propheten sind in aller Regel, in Klammern falsch, positiv. Und sie hat schon das Judentum unter Rambam, das war ein berühmter jüdischer Gelehrter, einen fundamentalen Rechtsgrundsatz aufgestellt. Das Judentum sagt, Wann immer eine Prophezeiung eines positiven Ereignisses nicht eintrifft, ist dies ein eindeutiger Beweis dafür, dass der Prophet ein falscher Prophet ist. Prüfkriterium im Judentum. Das heißt zumindest, positive Prophetien sind viel kritischer zu prüfen als negative. Was unseren Ohren leicht eingeht, kommt schwerlich aus Gottes Mund. Was wir bevorzugen und unseren Neigungen entspricht, führt meistens von Gott weg statt zu ihm hin. Aber der Prophet Hanania war sich seiner Sache ganz sicher. Wir lesen weiter, Vers 10. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbrach es. Und Hanania sprach in Gegenwart des ganzen Volks: So spricht der Herr, ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars, des Königs von Babel, ehe zwei Jahre um sind, und es vom Nacken aller Völker nehmen. Wir lesen vorher, dass Jeremia seit einiger Zeit im Auftrag Gottes ein prophetisches Zeichen trug, nämlich ein hölzernes Joch auf seinen Schultern. Normalerweise trugen das Ochsen zum Pflügen und zum Ziehen. Das ist ein Zeichen der Unterwerfung, des Dienstes und der Knechtschaft. Und so werdet ihr dem König von Babel dienen, sagte und zeigte Jeremia. Überall, wo er rumlief mit diesem Holzjoch, war das seine Botschaft. Ihr werdet dienen, Sklaven sein, Ochsen sein, sozusagen, des Königs von Babylon. Hanania setzt dem jetzt ein noch stärkeres prophetisches Zeichen entgegen, nämlich er zerbricht das Joch, das Jeremia trug. Und wiederholt seine konkrete Zeitangabe. Keine zwei Jahre und alles wird gut. Und Jeremia, er lässt sich das gefallen. Er muss Gott und seine Prophetie nicht verteidigen. Er muss sich nicht ereifern. Wir lesen, und der Prophet Jeremia ging seines Weges. Ich finde das ganz herrlich. Und das ist eine wahrhaft geistliche Reaktion. Ich lasse ihn. Es wird sich zeigen, was wahr ist. Ich will und muss mich nicht rechtfertigen und verteidigen. Das ist Gottes Sache, nicht meine. Punkt. Aber Gott meldet sich. Vers 12. Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Hanania das Joch auf dem Nacken des Propheten Jeremia zerbrochen hatte. Geh hin. Er war also weggegangen. Und sagt Hanania: So spricht der Herr, du hast die hölzerne Jochstangen zerbrochen, so hast du nun eiserne Jochstangen an ihre Stelle gesetzt. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Ein eisernes Joch habe ich allen diesen Völkern auf den Nacken gelegt, dass sie untertan sein sollen Nebukadnezar, dem König von Babel, und ihm dienen, und auch die wilden Tiere habe ich ihm gegeben. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hanania: Höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, aber du machst, dass dies Volk sich auf Lügen verlässt. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen, dieses Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. Und der Prophet Hanania starb im selben Jahr im 7. Monat. Gott nimmt sein Wort nicht zurück, sondern verstärkt es. Also ein eisernes Joch. Genauso hat Jesus übrigens mit seinen frommen Gegnern gemacht, wenn er angegriffen wird. Er hat immer noch ein Brikett draufgelegt, nachgelegt. Er hat es immer noch stärker gesagt und nie zurückgenommen oder einen Kompromiss gemacht. Nie. Und jetzt noch einige wichtige Hinweise. Hanania war von sich als Prophet überzeugt, aber nicht von Gott gesandt, sagt Jeremia. Möglicherweise wollte er selber gern ein Prophet sein und vielleicht auch so Gott und den Menschen dienen. Ich will das gar nicht in Zweifel stellen. Aber vielleicht wollte er es selber sein. Er war jedenfalls nicht von Gott gesandt. Es ist ein Unterschied, ob ich mich selber zu etwas mache oder ob Gott mich zu etwas macht. Was Menschen gut meinen, kann vor Gott falsch und böse sein. Und wir schauen jetzt noch ein bisschen auf andere Stellen, auch bei Jeremia und sonst. In Jeremia 23 lesen wir, falsche und echte Prophetie sind einander so nah wie Stroh und Weizen. Im Vergleich der Stroh und Weizen. Die Farbe ist die gleiche. Und es braucht die Halme, aus denen dann die Körner reifen. Aber die Halme sind nicht die Körner. Offenbarungen und Träume müssen nicht von Gott kommen. Ein jüdischer Kommentar schreibt dazu, Jeremia ruft das Volk auf, die Spreu vom Weizen zu unterscheiden, siehe Jeremia 23, 28. Er warnt diejenigen, die glauben, dass sie eine göttliche Botschaft in einem Traum oder ähnlichem erhalten haben, vorsichtig zu sein, wenn sie sprechen. Wenn sie eine solche Idee als maßgebliche oder entscheidende, verbindliche, endgültige Prophezeiung ausgibt, wer so eine Idee als Prophezeiung ausgibt, dessen Prophezeiung ist falsch. Und er wird letztlich dafür bestraft werden. Das war in der Tat Hananias Misere. Kennzeichen echter Worte Gottes, sie sind wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert, lesen wir auch in Jeremia 23, 29. Das heißt, da verbrennt und vergeht alles Ungöttliche. Und das musste Hananja am eigenen Leib erfahren. Das ist hart. Und genauso erweist sich Jeremia übrigens als echter Prophet. Was er sagt, trifft ein. Also der andere stirbt wirklich. Sein Wort ergeht in Kraft und Vollmacht. Es verbrennt, zerschlägt und macht zunichte, was nicht von Gott ist. Erfolg bei den Menschen hatte Jeremia deswegen trotzdem nicht. Beliebt war er erst recht nicht. Es brachte ihm nur Leiden und Anfechtungen. Aber unzähligen Generationen brachten die Prophetien von Jeremia Offenbarung, Korrektur, Hoffnung und Voraussagen, die sich in Jesus Christus erfüllt haben, manche auch vorher schon erfüllt haben und manche noch erfüllen werden. Er schaut bis noch über unsere Zeit hinaus sogar. Und jetzt habe ich noch einige Fragen zusammengestellt, die helfen können, zu sortieren zwischen wahren und falschen Prophetien. Und auch wer solche Gaben hat und praktiziert, sollte sich diesen Fragen stellen. Die erste Frage ist, von Gott gesandt oder selbst gewollt? Bei den wahren, echten Propheten lese ich immer wieder, sie waren von Gott gesandt. Sie haben also nicht von sich aus geredet, weil sie ihre Erkenntnis oder ihre Offenbarungen wichtig oder richtig fanden. Das heißt auch, der Empfang einer Offenbarung, woher auch immer, bedeutet noch nicht automatisch, dass diese auch weitergegeben werden soll. Es braucht nicht nur die Befähigung, eine Offenbarung von Gott zu empfangen, also etwas zu hören, sondern es braucht auch die Beauftragung, das weiterzugeben. Und von den falschen Propheten sagt Gott immer wieder, es kommt immer wieder, ich habe x Stellen aufgezählt, ich habe sie nicht gesandt, ich habe sie nicht gesandt, ich habe sie nicht gesandt. Es war nicht Gottes Wille, der sie trieb, sondern ihr eigener Wille. Sie haben eigenmächtig auf eigene Anregungen hin als Propheten gesprochen. Sie mögen ihre Worte für echt und richtig gehalten haben. Sie mögen geistliche Erfahrungen gemacht haben. Sie mögen es mit ihrer Verkündigung gut gemeint haben. Sie wollten vielleicht Hoffnung verbreiten, Menschen gut tun, sogar Gott dienen. Es mag viele edle Motive gegeben haben, aber sie waren nicht von Gott gesandt, beauftragt und autorisiert. Und das machte sie zu falschen Propheten. Man kann auch übersetzen zu Pseudopropheten, zu Lügenpropheten. Ein zweites Kriterium oder zweite Frage, handelt es sich um das von Gott her Geschehene oder ein selbstproduziertes Wort? Bei Gottes Propheten lesen wir immer wieder, und das Wort Gottes, das Wort des Herrn, geschah. Das Wort des Herrn geschah. Kann auch übersetzen, ereignete sich, es kam. Das hebräische Wort bedeutet geschehen, in Existenz kommen, werden, zustande kommen, erscheinen. Das ist nie nur ein Hilfswort oder Füllwort, sondern beinhaltet eine ganz starke Betonung. Hier geht es um ein starkes Statement. Dieses Wort ist geschah. Das Wort geschah beschreibt immer etwas Wirkmächtiges. Interessant ist, dass der Gottesname Jahwe aus diesem Verb geschehen gebildet ist. Also das Ich bin, der ich bin, heißt, als der, der er ist und sein wird, wird er wirken und seinen Willen ausführen. Es ist nicht nur ein Gott der Philosophen, der irgendwie existiert, sondern es ist ein Gott, der geschieht, könnte man direkt sagen. Gott geschieht. Er lässt seinen Willen geschehen. Er setzt seinen Willen durch. Und entsprechend geschah Gottes Wort kraftvoll zu den Propheten. Es kam zu ihnen. Sie haben es nur weitergesagt. Und was sie sagten, geschah dann auch oder wird noch geschehen. Aber ganz klar geht bei wahrer Prophetie die Initiative von Gott aus. Die wahren Propheten haben sich also nicht irgendwelche frommen Worte abgeholt in irgendwelchen himmlischen Sphären. Sie haben sich auch nicht auf den Weg gemacht, um ein Gotteswort zu ergattern irgendwie. Sie haben ihre prophetischen Worte auch nicht Kraft ihrer theologischen oder priesterlichen Bildung selbst produziert oder von anderen übernommen. Und sie haben sich auch nicht in einen Glauben hineingesteigert, den sie dann in einer Form oder Sprache der Prophetie anderen bezeugt haben. Ich will das nochmal näher erklären. Im Römer 10 sagt Paulus, der Glaube kommt aus dem Hören oder aus dem Gehörten, so ganz wörtlich. Luther sagt aus der Predigt, das ist Quatsch. Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Gehörten und das Hören aus dem Wort Gottes oder Wort Christi. Da steht Rhema, aus dem aktuellen, lebendigen Reden Gottes. Das heißt, auch der Glaube ist etwas, was wir von Gott empfangen, nämlich dass Gottes Wort uns erreicht und in uns Glauben bewirkt, aufbaut. Ja? Das andere ist, auch wir können uns für einen Glauben entscheiden und Glauben aufbauen, indem wir Gott bestimmte Dinge zutrauen, die dann oft auch noch unseren Wünschen entsprechen. Also es ist ein Unterschied, ob ich einen Kranken liegen sehe und Gottes Wort kommt zu mir und sagt, ich werde ihn heilen, dann kommt das Wort. Oder ich sehe den Kranken liegen und ich habe die Bibel und da steht, in seinen Wunden sind wir geheilt und Jesus machte alle gesund, die vom Teufel überwunden werden. Es gibt tausend Verheißungen von Heilung und ich nehme diese Verheißung jetzt in Anspruch. Das steht so drin, also muss und wird das Gott auch so machen und ich fange an, dort meinen Glauben aufzubauen immer mehr und dann glaube ich auch, dass Gott ihn heilen wird und spreche das im Glauben aus und lass vielleicht noch so eine Prophetie los, du wirst geheilt werden. Am Ende stirbt er trotzdem an Krebs. Was ist denn dann passiert? Es war offensichtlich keine echte Prophetie, sondern ich habe meinen Glauben aufgebaut und das dann ausgesprochen. Und Gott ehrt das auch manchmal. Er bekennt sich manchmal dazu. Das ist so, ja? Also Gott ehrt auch Glauben, aber wir sollten unterscheiden, ob der Glaube von Gott kommt, ob ein Wort Gottes das in uns anzündet, das ist Initiative Gottes, oder ob ich die Initiative ergreife und versuche mich im Glauben in was reinzubegeben und das dann glaube ich so fest, dass ich das vielleicht als Prophetie gebe. Da ist zumindest Vorsicht geboten, sage ich jetzt mal. Vorsicht geboten. Ich will nicht, Gott ehrt das auch und Gott stellt sich auch mal dazu, ja? Aber es gibt so ganz schlaue Theologen, die sagen, wenn Jesus Kranke geheilt hat und er sagt, dein Glaube hat dich gerettet, dann bedeutet es immer, dass Jesus gesehen hat, dass Gott in diesem Menschen diesen Glauben bewirkt hat und dass Gott in diesem Menschen am Werk ist und deshalb hat Jesus dann mit Gott praktisch zusammengearbeitet und das dann komplett gemacht. Aber auch das ist ein von Gott geschenkter Glaube, den kann ich nicht machen, den kann ich nur empfangen und erst recht dann Prophetien. Ja? Also zumindest sollten wir hier mal ganz, ganz hellhörig sein und auch auf uns selber aufpassen, was wir da machen. Weil sonst auch ganz viel Enttäuschung, die passiert ja unter uns laufend. Und das passiert aus bestem Willen und Absichten heraus. Ja, da will ja keiner was Böses. Wir wollen alle, ich will das auch gar nicht kritisieren, aber man muss sich dem auch mal stellen, was dann passiert am Ende. Prophetien wurden von wurden empfangen und zwar nie geplant, sondern oft überraschend, würde ich sagen. In manchen Fällen muss man vielleicht sogar noch stärker formulieren, sie wurden von Gottes Wort heimgesucht, überfallen und überwältigt. So kann es Jeremia formulieren. Ja, sie haben Gott auch gefragt. Und wir dürfen auch Gott auch fragen, wie siehst du das? Und wir dürfen auf eine Antwort warten. Aber ob Gott sofort oder nach 10 Tagen, wie einmal bei Jeremia, oder gar nicht antwortet, darüber konnten Propheten nie verfügen und wir auch nicht. Ja? Es kann nur sein, Gott schweigt oder die Antwort kommt in einem völlig Moment, in der Regel sogar, wo wir überhaupt nicht dran gedacht haben. Ja, wir können es nicht produzieren und sollten es nicht versuchen zu produzieren. Also das von Gott geschehene oder ein selbst produziertes Wort. Und drittes, handelt es sich um einen Knecht Gottes oder einen frommen Redner? Gott bezeichnet seine Propheten immer wieder als seine Knechte, eigentlich Sklaven, leibeigene Knechte. Das sind Menschen, die nicht sich selber gehören. Die tun nicht ihren eigenen Willen, die verbreiten auch nicht ihre eigene Meinung. Sie dienen dem Herrn und tun seinen Willen. Und sie führen seine Anweisungen aus und nur sie. Sie wollen ihrem Herrn gefallen und haben keine Ambition, sich bei anderen beliebt zu machen oder anzudienen. Im Gegenteil, die stoßen immer wieder auf Ablehnung. Und genau das kennzeichnet ihre Echtheit. Wer nicht zum Leiden bereit ist, sollte nicht prophezeien oder gar Prophet sein wollen. Wo das Kreuz nicht dabei ist, ist Jesus nicht drin, neutestamentlich gesagt. Wo das Kreuz nicht dabei ist, ist Jesus nicht drin. Und wer Ehre bei Menschen bzw. die eigene Ehre sucht, kann nicht biblisch glauben, nicht biblisch verkündigen und erst recht kein Prophet Gottes sein, sagt Jesus schon. Und der eigenen Ehre dient es auch, seine eigenen Offenbarungen und ihren Empfang in den Mittelpunkt zu stellen und zu zeigen, wie geistlich man ist. Auch das ist eine Gefahr. Wo man Selbstdarstellung findet statt Verherrlichung Gottes, blühen Falschprophetien. Auch Paulus und seine Mitarbeiter bezeichnen sich als Knechte, als Sklaven Gottes. Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, wurde dem Knecht, Sklaven Johannes gegeben, steht da, um, Gott sagt, seinen Knechten, den anderen Knechten Gottes zu zeigen, was bald und schnell geschehen muss. Ich finde das interessant. Für uns ist ja schon ganz viel, wenn jemand gläubig oder bekehrt oder wiedergeboren, gerettet oder gar geisterfüllt ist. Aber das ist doch nur der Anfang. Jesus beauftragt nicht Menschen zu Gläubigen, Bekehrten, Wiedergeborenen, Geretteten oder Geisterfüllten zu machen, sondern zu Jüngern. Und Jünger waren ist jemand, der verbindlich mit seinem Meister lebt und lernt zu denken, zu reden und zu handeln wie er. Schon das gibt es unter uns kaum, wenn wir ehrlich sind. Und noch weniger gibt es Knechte, Sklaven Gottes, die nur für ihn leben und allen Eigenwillen niedergelegt haben. Erst sie sind qualifiziert, Propheten zu sein. Und übrigens auch Prophetien wie die Offenbarung des Johannes zu verstehen. Da steht tatsächlich, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Alle anderen werden die Offenbarung auch nicht verstehen können. Sollen sie auch gar nicht verstehen von Gott her. Wir haben viele gläubige, fromme Redner. Im positiven, manchmal auch im negativen Sinne. Und gar nicht so wenige wollen gerne auch angesehen sein und beliebt beim frommen Volk sein. Und verfolgen übrigens durchaus auch Eigeninteressen. Wahre Propheten und Prophetien sind aus diesen Reihen nicht zu erwarten. Ein nächster Punkt ruft zur Umkehr oder menschengefällige Botschaften. Noch einmal, bei positiven Prophetien, die gern gehört werden, leicht eingehen, die den Menschen gefallen, sie ermutigen und bestärken, ist die Gefahr von Falschprophetien größer als bei sogenannten negativen Prophetien, die warnen und zur Umkehr rufen. Das Wohlstandsevangelium und Wohlstandsprophetien wurden in Amerika erfunden. Sie kommen aus einem geschäftstüchtigen Geist, nicht aus Gottes Geist. Zu beachten ist, Ermutigung und Erbauung gehört durchaus zum Auftrag der Propheten, im Neuen Testament wahrscheinlich noch mehr als im Alten. Das muss man von 1. Korinther 14 ja so sagen. Aber wahre Prophetie wird niemals unbiblische Lebensweisen bestätigen. Wahre Prophetie wird immer mit Gottes geschriebenem Wort übereinstimmen. Und sie wird zur Übereinstimmung mit Gottes Wort rufen, ermutigen und mahnen und so auch zur Umkehr und Änderung des Lebens. Ermutigt werden die Hoffnungslosen, die Demütigen, die Zerschlagenen, die Armen, die Mutlosen und alle, die sich unter Gott, sein Wort und seinen Auftrag stellen. Ermahnt und korrigiert werden die Selbstsicheren, Selbstgerechten und alle, die selber Meister des Wortes sein wollen und stolz ihre eigene Lebensweise wählen und verteidigen. Und zu beachten ist, ehe Gott das Gute geben kann, muss oft erst das Böse weggenommen werden. Ehe Gott das Echte und Eigentliche gibt, muss das Falsche weggerissen werden. Das kann auch heute so sein. Ehe Gott seine Gemeinde wiederherstellen kann, muss eine nur menschengemachte Kirche den Platz räumen. Und so finden wir bei der Beauftragung Jeremias 4, ich sag mal, negative und nur 2 positive Aufträge. Jeremia 1 steht, Gott setzt ihn ein, um auszureißen und niederzureißen und zu zerstören und abzubrechen und dann zu bauen und zu pflanzen. 4 negative Aufträge, 2 positive. Finde ich beachtenswert. Und grundsätzlich dürfte gelten und zur Unterscheidung helfen. In aller Regel sagen wahre Propheten das Gegenteil von dem, was gerade von der Mehrheit gedacht, gehofft oder befürchtet wird. Gedacht, gehofft oder befürchtet wird. Gegenteil. Sonst braucht man nämlich keine Propheten. Prophetische Korrektheit ist das Gegenteil von politischer Korrektheit. Und wahre Propheten werden sich in aller Regel in einer Minderheitenposition befinden, im Volk der Frommen und erst recht in der Gesellschaft. Und noch ein Punkt, Zentrierung auf Gott oder Ablenkung. Wahre Propheten richten die Hörer und Leser auf Gott selbst, sein geschriebenes Wort und seinen zentralen Willen aus. Falsche Propheten führen bestenfalls auf Nebenschauplätze. Schlimmerenfalls lenken sie von dem Gott der Bibel und seinem Willen ab. Und schlimmstenfalls verführen und ermutigen sie Gottes Volk zum Abfall. Mit ihren Träumen, spirituellen Erfahrungen und Offenbarungen, die sie in den Mittelpunkt stellen, sorgen sie dafür, dass Gott und sein Wille in Vergessenheit geraten. Gibt es Bibelstellen, die das sagen? Mein Volk vergisst mein Wort über den Träumen dieser Propheten und so weiter. Falsche Propheten weissagen Nichtiges, Unnützes, Banales, Irrtümer und Lügen. Es sind Dinge, vielleicht auch Wünsche, Glaubenswünsche, die ihrem eigenen Herzen entspringen und womit sie sich selbst und andere betrügen. Von Hanania lesen wir, dass er bewirkte, dass sich das Volk auf Lügen verließ, nämlich dass das Exil nur von kurzer Dauer wäre. Die Wahrheit und Gottes Wille war dagegen auch Jeremia 29, also im Kapitel danach, dass Israel sich auf 70 Jahre Exil einrichten soll, dass sie Kinder zeugen soll, sich niederlassen, Häuser bauen und das Beste der Stadt suchen. Das war Gottes Wille, nicht nur überbrückt mal schnell und dann alles gut. Noch ein Hinweis, bei der Beurteilung von Prophetien sollte auch die Frage gestellt werden, wird hier das eigene Werk betont oder Gottes Werk? Klammern oder vielleicht das eigene Werk unter Berufung auf Gottes Werk. Das ist dann die raffinierteste Weise. Ich habe jetzt nochmal Fragen an alle. Die wenigsten oder jemand von uns gehören zu den Propheten, soweit ich hier den Überblick habe. Uns allen ist allerdings aufgetragen, nicht nur Prophetien, sondern jede Verkündigung anhand der Bibel mit Hilfe des Geistes zu prüfen. Das ist Aufgabe der Gemeinde, sogar nach den Bekenntnisschriften unserer lutherischen Kirche. Und wir alle sind gefragt, wie wir unser Glaubens- und Gemeindeleben gestalten. Und dazu können folgende allgemeinen Fragen helfen, die sich aus den Beobachtungen zu wahrer und falscher Prophetie ableiten. Also ich habe jetzt nochmal das ins Allgemeine gezogen, was auch unser Glaubensleben und Gemeindeleben betrifft. Ich lese dir einfach mal das bisschen Pause, man kann das später auch nochmal nachlesen oder sich selber dann Gedanken machen. Ist uns klar, dass fromm und religiös nicht gleich geistlich ist? Wissen wir, dass menschlich Nachgemachtes, von unreinen Geistern inspiriertes und vom Geist gegebenes äußerlich meist nicht voneinander zu unterscheiden ist? Suchen oder haben wir ein geistliches Unterscheidungs- und Differenzierungsvermögen? Oder haben wir möglicherweise so viel Angst vor Fälschungen, dass wir auch das Echte ablehnen? Geschieht Gottes Wort zu uns und lassen wir uns davon bewegen? Oder produzieren wir selbst Predigten, Wohlfühlatmosphäre, Gebete, Anbetung, charismatisches Gebaren und unser gesamtes Programm? Wollen wir Gott dienen oder soll Gott uns dienen und unsere Wünsche erfüllen? Suchen wir Gottes Willen und Werk, seine Herrschaft und seine Gemeinde, oder geht es um unser Werk, unsere Gemeinde und Kirche, die wir nach unserem Willen aufbauen und gestalten, und Gott möge uns dabei helfen und segnen? Sind wir also nur fromm beschäftigt oder tun wir Gottes Willen? Der Teufel hat nichts gegen fromme Aktivitäten, volle Gemeindeprogramme und übervolle Terminkalender. Im Gegenteil, solange wir dabei nicht Gottes aktuellen und zentralen Willen tun, ist er damit höchst zufrieden. Schließlich besteht seine raffinierteste Verführung und List darin, uns auf fromme Weise von Gott ab- und fernzuhalten. Haben bzw. sind wir von Gott berufene Leiter und Verkündiger? Oder haben wir andere bzw. uns selbst eigenmächtig in diese Stellungen gebracht? Ist uns die Liebe zur Wahrheit wichtiger als Wohlbefinden, Erfolg und dass etwas funktioniert? Sagen wir dasselbe wie die Welt, nur mit frommen Worten? Oder unterscheiden wir uns deutlich von der Allgemeinheit? Sind wir also politisch korrekt oder prophetisch korrekt? Suchen wir Akzeptanz, Ansehen und Sicherheit in der Welt und Gesellschaft? Oder sind wir bereit für Ablehnung, Leiden und Verfolgung des Kreuz? Reden, verkündigen und verhalten wir uns so, dass unsere finanzielle Versorgung nicht gefährdet wird und die Spenden fließen? Oder vertrauen wir Gottes Versorgung? Ein Verkündiger, den ich als sehr vollmächtig erlebt habe, sagte mal auf einer Pfarrertagung, auf der ich war, im Schneewindhaus: Jeder Pfarrer, jeder Verkündiger, Prediger sollte sich folgenden Satz des Apostels Paulus in 1 Meter großen Buchstaben ins Arbeitszimmer schreiben: Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das gilt für alle großen und kleinen Diener Gottes und erst recht für alle Propheten.